ARD.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmitt und heute geht es um den Stoff, der fließen kann, der Spaß machen kann, der fein schmecken kann und der uns krank und abhängig machen kann. Es geht um Alkohol, die unterschätzte Volksdroge. Gerade in Deutschland, eines jener Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum weltweit. Im Schnitt trinken Menschen hierzulande pro Jahr mehr als 10 Liter reinen Alkohol pro Kopf, trotz eines leichten Rückgangs in den vergangenen Jahren. Der Psychiater und Stigmaforscher Georg Schomerus hat ein wichtiges Buch vorgelegt. Es zeigt, wie widersprüchlich unser Umgang mit Alkohol ist. Er gehört für viele ganz selbstverständlich zum Alltag. Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit werden dagegen ausgegrenzt oder eben selber schuld. Doch Alkoholabhängigkeit ist weit mehr als individuelles Versagen, sagt Georg Schomerus. Politik und wirtschaftliche Interessen spielen eine wichtige Rolle. Auch warum ein offenerer Umgang mit Suchterkrankungen angesagt ist, das wollen wir ihn heute fragen. Er ist zugeschaltet. Grüße Sie. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Marmitt.
Herr Schomerus, man hört so relativ häufig, er ist immer gut dabei und sie feiert auch gerne. Und dann auf der anderen Seite stehen die, ja, er ist Alkoholiker und sie ist auch Alkoholikerin. Das ist also okay versus bäh.
Genau, und das ist ja, also wo ist die Grenze? Also solange man als jemand gilt, der viel trinken kann, mit dem man gut feiern kann und der einem das sichere Gefühl gibt, dass man selber nicht zu viel trinkt, weil er selbst immer noch ein bisschen mehr trinkt, ist das alles okay und dann ist man auch sozial sehr anerkannt. Das ist ja wirklich was, womit der eigene Status eher gewinnt. Aber wenn man dann auf einmal, wenn der Verdacht im Raum steht, jemand könnte ein Alkoholproblem haben und dann kommt dieses Etikett dazu und man ist gar nicht mehr trinkfest, sondern möglicherweise alkoholabhängig oder Anführungszeichen Alkoholiker, dann ist der soziale Absturz dramatisch, weil auf einmal weichen alle innerlich einen Schritt zurück und denken, hui, da muss man aufpassen, mit demjenigen möchte man lieber nichts mehr zu tun haben.
Und dann gibt's noch die, die sagen, ich mag keinen Alkohol trinken, das ist mir zu gefährlich. Und dann gibt's die entsprechende Reaktion.
Genau, denn in einer Gesellschaft, wo bei jeder Gelegenheit, bei Hochzeiten, bei Betriebsfeiern, bei fröhlichen Anlässen, beim Sport, wo überall getrunken wird, da schließt man sich, wenn man nicht trinkt, eben eher aus. Es ist ja nicht so, dass man nicht dazugehört, wenn man viel trinkt, sondern gehört man gerade dazu. Und viele Leute mit Alkoholproblemen sagen, dass sie in dem Moment auffällig geworden sind, wo sie aufgehört haben zu trinken. Weil dann auf einmal muss man sich rechtfertigen. Dann muss man auf einmal sagen, warum man jetzt nichts trinkt. Und die anderen finden das irgendwie unbequem.
40.000 Tote jedes Jahr an den Folgen der Alkoholsucht. Ist doch eigentlich das ausreichendste Argument überhaupt. Aber dann wird gesagt, ja, aber es gehört zur Kultur dazu.
Ja, und das ist ja nur, also genau, 40.000 Tote, das ist wahnsinnig viel. Aber es gibt ja noch viel mehr Folgen. Also ein Viertel aller Verdächtigen bei Gewaltdelikten war betrunken zum Tatzeitpunkt. Also, und das Betrunkensein bedeutet ja nicht, dass man eine Alkoholabhängigkeit hat. Wenn man einen Verkehrsunfall baut unter Alkoholeinfluss, dann ist es völlig egal, ob man abhängig war oder nicht. Es zählt einfach, dass man getrunken hat und nicht steuerungsfähig war. Die sozialen negativen Folgen vom Alkohol werden ja auch deshalb unterschätzt, weil man nicht drüber spricht. Es gibt so viele Familien, wo ein oder zwei Elternteile trinken und die Kinder und die Partner und das Umfeld darunter leidet und es eben nicht erzählt werden kann, weil man, sobald man darüber redet, man auch sozusagen als Familie gleich mitstigmatisiert wird. Also es gibt so viele negative Folgen vom Alkohol, die, also das hat mich auch bei der Recherche für mein Buch auch überrascht, wie groß die Zahlen sind, dass zum Beispiel das fetale Alkoholsyndrom, also die Schädigung von ungeborenen Kindern im Mutterleib durch Alkohol, dass das die häufigste angeborene Behinderung in Deutschland ist. Das wusste ich nicht. Das ist gar nicht so, das ist nicht so präsent. Also man weiß, das gibt es und so weiter, aber dass es so häufig ist, was natürlich alles eine Folge davon ist, dass wir sehr, sehr bedenkenlos bei sehr vielen Gelegenheiten trinken.
Georg Schomerus, Sie sind Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, seit 2019 auch Direktor der Klinik für Psychiatrie am Universitätsklinikum in Leipzig. Und Sie befassen sich mit Alkohol, Alkoholabhängigkeit, aber eben auch mit der Stigmatisierung. Warum gerade Letzteres?
Na, gerade in der Sucht, wenn man da Menschen behandelt, dann merkt man, dass die haben erstmal natürlich ein Alkoholproblem und das versucht man zu behandeln. Und dann gibt es aber noch ein zweites Problem, nämlich die Abwertung. Und die fängt dann erstmal unmittelbar im Medizinsystem an, dass wenn man so eine Suchtdiagnose hat, dass man dann in verschiedenen anderen Kontexten, wenn man eigentlich wegen einer anderen Krankheit behandelt werden sollte, dann immer durch diese Suchtbrille gesehen wird. Also Menschen mit Suchtkrankheiten, wenn die Schmerzen haben, werden oft die Schmerzen nicht richtig ernst genommen. Wenn die andere psychische Krankheiten haben, dann sagt man immer, erst die Sucht behandeln und dann sind viele in so einer Dauerwarteschleife und kommen nie zu der Behandlung, die eigentlich sozusagen an die Wurzel des Problems gehen würde. Also das war für mich als Psychiater sehr auffällig, dass da irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird. Und dann ist halt auch auffällig, dass es so wahnsinnig schwer ist, über Suchtprobleme zu sprechen. Also wenn ich ein kaputtes Knie habe und zum Orthopäden gehe und der fragt mich, machen Sie Sport? Dann sage ich, natürlich mache ich Sport. Ich mache so und den Sport. Und dann kann er sagen, okay, das ist ein bisschen viel, würde ich ein bisschen anders machen. Mhm. Aber wenn ich zum Hausarzt gehe und der fragt mich, trinken Sie Alkohol? Dann kriege ich sofort einen Schreck und denke, was denkt er über mich? Und selbst wenn ich überhaupt gar kein Alkoholproblem habe, tendiere ich dazu, meinen Alkoholkonsum so ein bisschen runterzuspielen. Also das Stigma, dass man auf keinen Fall zu der Gruppe gehören möchte, die ein Alkoholproblem hat, das ist wirklich der Elefant im Raum, sobald man anfängt, über Alkohol zu sprechen.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Georg Schomerus. Katerland heißt das Buch. Wie wir den Alkohol feiern, aber Menschen mit Abhängigkeit ausgrenzen und wirksame Alkoholpolitik verschlafen. Olaf Lenk möchte nochmal genau wissen, was macht eigentlich ein Stigmaforscher genau?
Gedanken. Ich mache mir Gedanken. Nein, aber wenn wir sozusagen forschen, dann machen wir zum Beispiel Bevölkerungsumfragen. Dann gucken wir, was die Leute tatsächlich denken. Und dann finden wir zum Beispiel raus, dass wenn wir eine Fallgeschichte von jemand präsentieren, der eine Alkoholabhängigkeit hat, aber das wird jetzt nicht erwähnt, wird nur beschrieben, dann sagt immerhin die Hälfte der Leute, ja, der hat ein medizinisches Problem, also der hat eine Krankheit. Aber die andere Hälfte sieht das nicht als Krankheit. Dann kann man sagen, macht derjenige was falsch? Ist derjenige selber dran schuld an seinem Problem? Und dann sagen sehr, sehr viele, dass er selbst dran schuld ist. Also da merkt man dann, dass die Alkoholabhängigkeit so zwei Gesichter hat. Sie ist einerseits eine Krankheit, aber sie ist irgendwie auch eine Krankheit, an der man selber schuld ist. Und das kann man zum Beispiel durch solche Umfragen messen. Aber es gibt auch die andere Seite der Stigmatisierung, nämlich was die Leute erleben. Und dann fragt man die Leute, die Stigmatisierung erfahren. Und das ist dramatisch, was man da hört, wie viele Leute sagen, sie sind schon früher aus dem Krankenhaus wieder weggegangen, auch wenn sie nicht in der Psychiatrie, sondern in innere Medizin waren oder so, weil sie einfach so abfällig behandelt wurden. Also da kriegt man sehr viel mit, wie diese Überheblichkeit, diese Abfälligkeit, diese Abwertung Leute klein macht, Leute schwächt, sie irgendwie in die Isolation treibt und auf jeden Fall dazu beiträgt, dass man mit einem Alkoholproblem versucht, möglichst lange nicht in Behandlung zu gehen, weil man zu Recht erwartet, dass man da möglicherweise nicht gut behandelt wird.
Sie haben in Ihrem Buch ja auch einige Geschichten ausgeführt von ja, persönlichen Erzählungen. Und das ist immer sehr eindrucksvoll, wie ich finde, wenn man eben dann mitbekommt, wie diese Zusammenhänge, nehmen wir mal jemanden, der in einer Familie aufwächst, wo sehr viel Alkohol konsumiert wird und dann plötzlich sozusagen, obwohl das Kind, der junge Mensch gar keinen Alkohol trinkt, ja, aber die Familie hat eben das Stigma. Und das führt dazu, dass von der Schule bis über die Gesellschaft da so ein Stempel drauf gemacht wird.
Ja, das ist eine sehr beeindruckende Erzählung von Christina Reich, die auch den Verein NACOR in der Leitung ist. Das ist ein Verein für die Angehörigen für die Kinder von psychisch kranken Eltern oder von abhängigen Eltern. Mhm. Und die beschreibt das sehr, sehr plastisch. Also auch, wie sehr sie ihr Verhalten dann, also einerseits in der Schule war sie ein sehr unauffälliges Kind, sagt sie, weil sie auf keinen Fall wollte, dass jemand zu eng mit ihr in Kontakt kommt und sie gerne zu Hause besuchen möchte, weil das ging ja nicht. Zu Hause gab es ja das Alkoholproblem des Vaters. Und dass sie sehr darunter gelitten hat, dass wie schlecht über ihren Vater in dem Dorf gesprochen wurde und gleichzeitig das dann auch selber so übernommen hat und ihren Vater auch sehr abgewertet hat selbst und ihr das im Nachhinein dann leid tat. Also das ist wirklich eine sehr bedrückende Geschichte. Und dann ist interessant, dass sie dann sagt, dass es später, ihr das alles klar war und sie für sich klar gemacht hat, ich möchte eigentlich nichts trinken, dass sie dadurch dann immer noch eine Außenseiterposition einnimmt. Also nicht immer, aber in bestimmten Gelegenheiten. Weil derjenige, der nicht trinkt, der sagt, danke, für mich ein Wasser, der signalisiert hier, ich mache nicht richtig mit, ich gehöre nicht so richtig dazu. Und das finden die Leute, die gerne trinken, einfach nicht lustig. Und dann, da hat man einfach, also das ist wirklich, also ich
nenne das. Das wird vor allen Dingen thematisiert dann, ja? Also es wird immer negativ thematisiert.
Genau. Und das finde ich eine Doppelmoral. Also, dass man einerseits die Leute immer einlädt, trink mit, komm, einer geht noch. Aber sobald man in der Abhängigkeit ist, dann wird man wieder rausgeschmissen.
Jetzt muss ich Sie natürlich auch an der Stelle mal fragen, wollen Sie uns denn eigentlich den Alkohol leidig machen? Ist das die Aufgabe Ihres Buches?
Nein, ich möchte gern, dass wir ehrlich mit Alkohol umgehen. Also, ich kann offen sagen, ich bin nicht abstinent. Ich trinke ab und zu Alkohol. Ich habe gestern einen Schluck Sekt getrunken, zum Beispiel. Ich merke nur, dass ich mich immer wohler fühle, wenn nichts getrunken wird und ich auch selber einfach immer weniger trinke, je mehr ich drüber weiß. Und ich glaube, dieses Wissen und dieses, dass man sich klar macht, mit welcher Substanz man da umgeht und wie unser gesellschaftlicher Umgang damit ist, das ist schon notwendig. Es bringt nichts, wenn wir uns da in die Tasche lügen und denken, die Probleme haben immer nur die anderen. Ich gehöre ja zu den gesunden Genusstrinkern.
Ein realistischer Grenzwert, darüber schreiben Sie auch so ein bisschen bei Alkohol, zwischen Konsum und riskantem Konsum. Da geht es um 20 Gramm Alkohol pro Tag für Männer, 10 Gramm pro Tag für Frauen, ist so ein Wert, der da steht. Was bedeutet das?
Ja, das kann man erstmal in Bier umrechnen. Also 10 Gramm Alkohol sind in 0,1 Liter Bier drin, was ein Alkoholgehalt von, oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Also man kann das umrechnen. Ja. Genau. Es ist etwa ein Glas Wein oder ein Bier. Aber das.
Also ein kleines Glas Wein und ein normales Bier.
Genau,
ein
normales Bier. Mhm. Aber diese Grenzwerte sind sozusagen, früher dachte man, alles darunter ist gesund und möglicherweise ist es ja sogar besser, ein bisschen zu trinken, als nichts zu trinken. Dass sozusagen das Glas Wein ja gut für die Gefäße ist und so weiter. Und da gibt es aber inzwischen große epidemiologische Studien, die ganz klar sagen, die Gesundheitsrisiken fangen mit dem ersten Schluck an, weil Alkohol ein Zellgift ist und vor allem, weil es krebserregend ist. Es gibt viele Krebsarten, zum Beispiel Brustkrebs bei Frauen, die auf Alkohol zurückzuführen sind. Also die, für die man sein Risiko erhöht, wenn man Alkohol trinkt. Und so einen richtigen, es gibt keinen sicheren Alkoholkonsum. Und, aber natürlich steigt das Risiko langsam an und es macht einen großen Unterschied, ob ich 2 Bier am Abend trinke oder eine halbe Flasche Schnaps. Das heißt, wenn ich sehr viel trinke, dann tue ich mir auch sehr viel Gutes, wenn ich einfach meinen Alkoholkonsum reduziere. Es geht nicht um ganz oder gar nicht, sondern es geht um je weniger, desto besser.
Auch beim Thema Alkoholabhängigkeit und dagegen vorgehen, gibt es dann auf der anderen Seite ja oft, ja, das ist eben nicht heilbar. Ja, wer das hat, der ist durch. Sie sagen, nein, ist nicht ganz so.
Ja, was heißt heilbar? Also ich meine, man hat dann natürlich sein Leben lang sozusagen eine empfindliche Stelle, die man irgendwie schützen muss, weil klar ist, Alkohol tut mir nicht gut und ich möchte nicht wieder in meine alten Trinkmuster zurückfallen. Das ist so. Also man hat sozusagen, man ist verwundbar. Aber das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit krank ist. Im Gegenteil, die Leute, die eine Alkoholabhängigkeit hinter sich haben, die fühlen sich so gesund wie noch nie vorher in ihrem Leben. Also einmal körperlich gesund, aber auch seelisch gesund, weil sie einfach, also eine Interviewpartnerin sagte mir, meine Freunde sind wirklich meine Freunde und meine Gefühle sind wirklich meine Gefühle. Und das will sie einfach nicht mehr missen. Das war die beste Entscheidung in ihrem Leben, dass sie aufgehört hat zu trinken. Und dann von einer Krankheit zu sprechen, ist eigentlich absurd, weil es eigentlich sehr, sehr viel Gesundheit ist. Deshalb finde ich dieses Schwarz-Weiß-Denken, man ist entweder hat kein Alkoholproblem oder man ist sein Leben lang krank, das ist eher abschreckend, weil die Leute dann denken, ich darf auf keinen Fall ein Alkoholproblem haben, sonst muss ich ja mein Leben lang verzichten und die ganze Zeit Nein sagen und mein Leben wird einsam und grau und spaßbefreit. Und da ist es gut, mit Leuten zu sprechen, die tatsächlich ein Alkoholproblem hatten, das überwunden haben und die sagen, das Gegenteil ist der Fall. Beziehungen sind viel besser, ich bin viel lebendiger, ich kann viel mehr machen. Mein Leben ist so viel bunter und reicher und meine Verbindungen zu Menschen sind so viel besser. Also die beschreiben das alle als einen totalen Gewinn. Und genau, und es geht mir eigentlich darum, dass man diese Seite sieht.
Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin keine Anti-Alkoholikerin. Aber wenn man in einer Gesellschaft ist, gleich welcher Art, und man hat keine Lust, Alkohol zu trinken, was ja auch mal vorkommt, fühlt man sich wie ein Außenseiter. Warum ist das so? Hat man dann nicht den Stallgeruch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man muss sich wirklich fragen, warum sind wir so intolerant dem Nichttrinken gegenüber? Und ich glaube, das liegt daran, dass den Leuten, die trinken, das Trinken doch wichtiger ist, als sie das eigentlich gerne zugeben möchten. Und man möchte sich beim Trinken ja gut fühlen. Man möchte auf keinen Fall in Verdacht kommen, dass man selber ein Alkoholproblem hat. Und das geht am besten, wenn alle ungefähr genauso viel trinken wie ich. Dann ist es normal. Aber wenn ich der Einzige am Tisch bin, der nach dem ersten Bier sich noch ein zweites Bier und noch ein drittes Bier bestellt und die anderen gucken mich an und sind schon längst beim Wasser oder bei der Limonade, dann fühle ich mich ja blöd. Dann fühle ich mich ja ganz unangenehm, als ob ich was falsch mache. Und das möchte man nicht. Und dann ist es viel leichter, den anderen zu sagen, hier, ihr Spaßverderber, ihr seid ja, also traut ihr euch gar nichts mehr oder so. Also dann kommt so diese Kumpelhafte, dieses, die Leute da reinziehen. Und dann hat der Alkohol so den Mythos, dass er irgendwie Verbindung herstellt, dass er so ein soziales Schmiermittel ist und also die Leute erst richtig ehrlich macht und so weiter. Und das ist natürlich Quatsch, weil also die Leute, die dann wieder nüchtern werden und sagen, also und nicht mehr trinken, die sagen, Gott, es ist so viel besser, wenn man sich unterhält und nüchtern ist. Man kann, also es ist ehrlicher, es ist tiefer, es ist besser, es ist verbindender, es ist auch verbindlicher. Man macht keinen Quatsch, für den man sich am nächsten Tag schämt. Also eigentlich ist es wirklich ein bisschen unverständlich.
Ich würde an der Stelle gerne mal einhaken, weil gerade das mit dem Quatsch, es sind doch die Geschichten, die man, ach, der war so drauf, ja, und dann hat er dies und das gemacht, da erzählt man dann den Enkeln noch von, was man damals so alles an Unsinn gemacht hat. Und auch die soziale Schmiere, dass man dann so eine gewisse herausgehobene Geschichte nochmal in Verbindung gebracht hat mit anderen Menschen. Das funktioniert, würde ich jetzt sagen, doch hin und wieder. Sie sagen nein?
Doch, doch. Man braucht sozusagen eine Entschuldigung, um sich für richtig gehen zu lassen. Und ich frage mich, ich meine, das ist halt ein Problem, dass wir diese Entschuldigung brauchen. Es gibt Länder, in denen wird weniger als halb so viel getrunken wie bei uns. Und die feiern ja nicht weniger. Also wir sind ja nicht das fröhlichste Volk auf der Welt, sozusagen. Wir sind nicht die Spaßweltmeister, sondern ich glaube, wir brauchen eher eine Entschuldigung, um Spaß zu haben. Und vielleicht müsste man sich da ein bisschen lockerer machen. Man kann sich auch gut gehen lassen. Man kann auch Quatsch machen, wenn man nicht betrunken ist. Und vielleicht müssten wir da weniger streng sein. Ich glaube, dass man diesen Alkohol dann oft so als sozial akzeptierte Ausrede braucht, um mal einen rauszuhauen. Und das ist halt ungesund. Ja.
Klaus Schindler hat eine Mail geschrieben mit einer Frage und würde ganz gerne von Ihnen, Herr Schumerus, wissen, wie wäre es, wenn in der Öffentlichkeit, und damit sind wir natürlich auch bei der Außendarstellung, vor allem von Politikern Alkohol als Droge bezeichnet würde?
Ja, das wäre angemessen. Also man wundert sich, dass die Darstellung von Alkohol, es ist ja im Gegenteil. Also wir kennen alle den politischen Aschermittwoch oder verschiedene andere Gelegenheiten, wo Politiker aller Parteien in die Bierzelte gehen und sich mit vollen Gläsern, meistens ist da alkoholfreies Bier drin, darf keiner wissen, aber die müssen ja noch arbeiten, aber trotzdem sich dann da hinstellen und zeigen, hier der Alkohol, das sind wir, das verbindet uns, weil man das Gefühl hat, die Mehrheit trinkt und man möchte natürlich sich mit der Mehrheit verbinden und man möchte sich da nicht dagegen stellen. Also da gibt es eine ganz große Angst, dass wenn man das Alkoholproblem ehrlich anspricht, dass man damit als Politiker sofort in eine Schublade gesteckt wird, als Spielverderber, Verbotspartei, Kindergartenstaat und so weiter. Und das ist ja eine reale Gefahr. Weil, also ich weiß nicht, ob ich einem Politiker raten würde, jetzt zum Beispiel Einschränkungen beim Verkauf von Alkohol sich auf die Fahnen zu schreiben oder höhere Verbrauchssteuern auf Alkohol. Das Problem wirklich ernst zu nehmen. Also es könnte durchaus nach hinten losgehen. Und deshalb sehe ich da eher uns, die Wähler, in der Pflicht, eine Stimmung zu machen, wo die Politiker dann merken, Moment, es ist für mich total günstig, wenn ich mich gegen Alkohol stelle, weil meine Wähler das einfach leid sind, dieses Theater rund um die Bier-, Wein- und Schnapsflaschen.
Und damit sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, Sie haben es gerade so gesagt, das wirklich ernst nimmt, als Problem erkennt. Und das kommt auch aus vielen Fragen, die wir ja schon vorliegen haben, so ein bisschen raus. Die Folgekosten sind ja nicht nur das, wir haben vorhin die, glaube ich, 40.000 Toten gehabt pro Jahr an den Folgen der Alkoholsucht, sondern die Folgekosten, die wir als Gemeinschaft ja tragen müssen, sind ja noch viel, viel höher. Also es ist ein Problem, was wir gerne auslagern.
Genau, ich glaube, das sind 52 Milliarden Euro im Jahr oder so. Also es ist eine sehr, sehr hohe Zahl und sie steht in keinem Verhältnis zu den Steuereinnahmen durch Alkohol. Also es gibt ja oft so dieses Narrativ, der Staat bereichert sich an allen und so weiter. Am Alkohol bereichert er sich nicht, sondern das ist ein großes Minusgeschäft, weil die Steuern für Alkohol in Deutschland auch zu den niedrigsten in Europa gehören durch verschiedene Tricks. Also einmal die Biersteuer zum Beispiel, die wird in Cent bemessen. Früher waren das Pfennige. Und die ist seit den 90er Jahren einfach nicht mehr erhöht worden. Ist immer der gleiche Pfennigbetrag. Und wir haben ja eine Inflation. Das heißt, im Verhältnis dazu werden die Steuern immer niedriger. Und man kann sich heute von einem durchschnittlichen Gehalt mehr Alkohol leisten als vor 20 Jahren. Das heißt, der Alkohol wird eigentlich immer billiger. Und es war dann auch ganz interessant. Wir hatten ja gerade die Debatte um Steuern auf gesundheitsschädliche Dinge im Rahmen der Gesundheitsreform. Da wurde ja gesagt, wir drehen jeden Stein um, nichts ist tabu, aber von der Steuer auf Wein wurde nicht gesprochen. Es gibt doch Tabus. Also wurde jetzt eine Steuer auf hochprozentigen Alkohol, auf Schnaps und auf Schaumwein vorgeschlagen oder beschlossen. Aber Bier und Wein auf keinen Fall, da traut sich keiner rein. Selbst wenn man sagt, das Gesundheitssystem ächzt. Wir bräuchten wirklich mehr Geld. Und wenn man auch weiß, dass Alkoholfolgen erhebliche Gesundheitskosten nach sich ziehen.
Woran liegt das, dass man die beiden jetzt in dem Fall ausgespart hat? Was haben Sie da für eine Erklärung für?
Naja, Angst vor dem Wähler. Also einmal das und natürlich auch eine sehr gut organisierte und auch gut kommunizierende Alkohollobby. Also die Alkoholindustrie spielt eine ganz interessante Rolle und das ist mir auch erst im Laufe der Zeit klar geworden, wie gut das ineinander greift sozusagen. Die Alkoholindustrie, die sagt immer, wir dürfen die Freiheit derjenigen nicht einschränken, die verantwortungsvoll Alkohol trinken. Und das ist so ein Satz, da kann ja keiner widersprechen. Also Freiheit einschränken, wer will das schon? Verantwortlich trinken, das tun wir ja alle. Also da wird sozusagen so ein Bild aufgebaut, wir, die Mehrheit, die gut mit Alkohol umgeht, wir haben das nicht nötig, dass man uns gängelt, dass man uns mit höheren Preisen und Werbeverbot reinredet. Wir kriegen das schon ganz gut selber hin. Und das sagt die Industrie und verbündet sich damit sozusagen mit einer fiktiven Mehrheit. Was sie dabei verschweigt ist, dass es eine gar nicht so kleine Minderheit gibt, nämlich 8-10% der Bevölkerung, die riskante Mengen Alkohol trinken oder die eine Alkoholabhängigkeit entwickeln und die direkt durch den Alkohol geschädigt werden. Und für die fühlt sich die Industrie irgendwie nicht zuständig. Die sagt, wir sind ja für die verantwortungsvollen Trinker da, wir sind für die Genusstrinker, die wir auch in der Werbung abbilden. Also ganz klar, die Industrie ist für die Guten und die Schlechten sind irgendwie selber schuld.
Auch da wieder das Stigma sozusagen, der Stempel wieder drauf.
Genau. Sie stigmatisiert hemmungslos eine Minderheit, um sozusagen der Mehrheit so ein bisschen den Bauch zu streicheln und zu sagen, ihr seid die Guten, ihr trinkt ja verantwortungsvoll. Es gibt keine gesunde Menge Alkohol. Also insofern ist dieses, ihr trinkt gut, das ist schon so ein bisschen fragwürdig. Aber das Fieseste ist, dass sie tatsächlich das beste Geschäft natürlich mit den Leuten macht, die zu viel trinken. Nämlich genau die Hälfte ihres Umsatzes. Oder man kann sagen, die 2,5%, die am meisten trinken, sorgen schon mal für 20% des Umsatzes. Das heißt, die Industrie hat ein totales Interesse daran, dass auch die Leute, die ungesund trinken, nicht weniger trinken. Denn mit denen verdient sie ja das Geld. Und das sieht man dann an der Politik, die die Industrie macht, weil sie alles verhindern, was irgendwie zu einem vernünftigen Alkoholkonsum beitragen könnte. Zum Beispiel relevante Warnhinweise auf den Flaschen. Dass Alkohol krebserregend ist, das hat sich noch gar nicht so rumgesprochen. Dass Alkohol in der Schwangerschaft wirklich total gefährlich ist, und zwar auch schon in der Frühschwangerschaft. Da gibt es so ganz kleine, durchgestrichene, hochschwangere Frauen auf manchen Alkoholflaschen. Das ist ein Witz. Das steht, auf vielen Alkoholprodukten stehen noch nicht mal die Kalorien drauf, geschweige denn, wie viel Kohlenhydrate und so weiter da drin sind. Also da, die Kennzeichnung ist grottenschlecht und viel schlechter als bei allen anderen Lebensmitteln.
Und es steht ganz häufig drauf, trinken Sie verantwortungsvoll. Also es wird abgegeben.
Genau. Die Verantwortung wird immer auf den Einzelnen gespielt. Das ist sozusagen, das passt natürlich auch gut in unserer individualistischen Gesellschaft. Jeder möchte gerne selber Entscheidungen treffen. Und dann tut man so, als ob es wirklich am Einzelnen liegt, wie viel er trinkt und wie viel nicht. Und das ist eigentlich die größte Lüge, denn gerade wenn man sich die Länderunterschiede anguckt und weiß, dass in Frankreich wird weniger getrunken als bei uns, in Italien auch, und es gibt andere Länder, da wird viel weniger getrunken, dann zeigt sich ja schon, dass das keine rein individuelle Entscheidung ist, sondern eine sehr kulturelle Entscheidung. Das sind sozusagen wir alle. Wir haben alle Trinkgewohnheiten. Und dazu gehört auch, wie der Alkohol angeboten wird, wo wir den kaufen können, wie teuer er ist, bei welchen Gelegenheiten getrunken wird. Das ist eine sehr kollektive Sache. Das ist eine sehr kulturelle Sache. Und da kann man nicht sagen, ich entscheide selber für mich, wie viel ich trinke. Also wer kennt das nicht, dass man abends zu einer Party geht und sagt, also heute, und sich denkt, heute lieber nichts trinken oder nur ganz wenig, denn morgen habe ich das und das vor. Und dann hat man doch mehr getrunken, weil einfach jemand Nettes einem was angeboten hat, weil man im Gespräch war, weil man nicht der Einzige ohne Flasche sein wollte und so weiter. Also wir alle wissen, dass man sozusagen in dieses Trinken so reingezogen wird und dann immer so auf die individuelle Verantwortung darauf zu beharren, ist so ein bisschen scheinheilig.
Georg Schomerus heute zu Gast bei Fragen an den Autor Kater Lanz, sein Buch SR Kultur haben Sie eingeschaltet. Eine weitere Frage.
Was hält der Autor von staatlichen Werbeverboten für Alkohol?
Ich fände das sehr angemessen, weil in der Werbung wird ja immer so getan, als ob Menschen, die Alkohol trinken, vor allem jung, erfolgreich und glücklich und mit vielen Freunden und so weiter sind. Also Alkohol wird da inszeniert als eben das Bindeglied zu einem gesunden, genussvollen Leben. Und das hat halt mit der Realität von Alkoholproblemen, die sehr, sehr viele Familien und Menschen betrifft, überhaupt nichts zu tun. Das ist also eine drastische Verharmlosung, die auch die Gesundheitsrisiken also voll unter den Tisch fallen lässt. Und deshalb wäre ich da sehr für Beschränkungen. Also die Industrie gibt sich selber eine Beschränkung, dass sie jetzt keine Werbung für Jugendliche macht. Also ich meine, wir hatten alle diese Alkopops und so weiter. Also das macht die Industrie jetzt auch nicht so ganz freiwillig. Die gucken schon immer, wo man Geld verdienen kann. Aber sozusagen die Jugendlichen sind da raus. Aber ich finde, dass man insgesamt die Werbung auch stärker begrenzen sollte. Ich habe auch zum Beispiel Patienten, die sagen, jetzt habe ich gerade entgiftet, gehe raus und zack, steht so ein Alkoholplakat vor meiner Nase und ich kriege sofort Suchtdruck. Also das ist einfach fies. Also wollen wir die Leute denn im öffentlichen Raum die ganze Zeit an den Alkohol erinnern, damit es noch schwieriger wird, abstinent zu bleiben? Eigentlich ja nicht. Also genau, ich wäre da schon dafür.
Der sogenannte Kassenschnaps ist ja auch so ein Thema. Das heißt, das, was ich noch nie verstanden habe, muss ich auch ehrlich zugeben, da kann man noch mal einen kleinen Schnaps mitnehmen, wenn man schon an der Kasse steht, wenn man es vergessen hat vorher.
Ja, genau.
Also das ist die Aufforderung für alle, die wirklich problematisch mit Alkohol umgehen.
Genau. Man kann sich angucken, was steht an der Kasse? Da stehen die Süßigkeiten, da stehen manchmal noch Chips und dann steht da der Alkohol. Und das ist wirklich so auf den letzten Metern, ob man nicht doch noch einen Impulskauf macht, den man eigentlich nicht machen wollte. Und an wen richtet sich das? Doch vermutlich an Leute, die eher ein Alkoholproblem haben und bis jetzt durch den Supermarkt gegangen sind. Die sind am Weißwein vorbeigegangen, die sind, jetzt weil gerade Spargelzeit war, sind sie am Weißwein vorbeigegangen, der sogar in der Gemüseabteilung steht. Die sind an dem ganzen Schnapsregal, an den ganzen Bierkästen, an allem vorbeigegangen, stehen jetzt glücklich an der Kasse, legen ihre Sachen aufs Band, ja, weil sie einfach nur Lebensmittel kaufen wollen und müssen dann minutenlang auf diese kleinen Schnapsflaschen für 1,95 gucken, die man so im Impuls dann sich doch noch aufs Band legen kann. Das ist so zynisch. Also für wen liegen die da? Die sind doch nur da für Leute, die man am Ende wieder in den Rückfall locken möchte. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das finde ich so verantwortungslos.
Eine Statistik, die auch gerade aktuell veröffentlicht worden ist. Der Anteil der alkoholabhängigen Frauen ist massiv angestiegen in den letzten Jahren, gerade auch bei zum Beispiel beruflich erfolgreichen Frauen. Inwiefern hängt das zusammen?
Ich glaube, das ist insgesamt sozusagen unsere stressige Lebenswelt. Also wir wissen alle, dass Frauen wahnsinnig viel schultern müssen, also weil sie ja oft den Beruf haben und dann für sehr viel Care-Arbeit, für viel Familie auch noch zuständig sind, weil die Männer sich da zurückhalten. Und auch gerade junge Frauen auch psychisch stärker belastet sind heute als vor 10 oder 20 Jahren. Und natürlich ist Alkohol erstmal eine legale Substanz, die eine unmittelbare, angenehme Wirkung hat, mit der ich besser schlafen kann, wo ich runterkomme, wo es erstmal sehr funktional ist zu trinken, weil mich das beruhigt, weil ich das Gefühl habe, ich gönne mir was, ich kann mich damit belohnen. Nathalie Stüben, eine der Pionierinnen der Nüchternheitsbewegung in Deutschland, hat darüber ein Buch geschrieben, zusammen mit Falk Kiefer, einem Kollegen aus Mannheim. Das heißt Frauen und Alkohol. Und das macht genau dieses Feld auf, dass es gerade für Frauen viele Situationen gibt, wo man trinkt. Das ist dann auch ein bisschen anders als bei Männern. Und gleichzeitig ist es für Frauen dann aber auch noch schwieriger, da rauszukommen, weil die Schwelle sich sozusagen, also der Stereotype Alkoholiker in Anführungszeichen ist irgendwie männlich, Alkoholprobleme sind irgendwie männlich und es gibt aber eben auch eine weibliche Seite des Problems. Ja.
Kann der Autor etwas zum Thema Depression und Alkohol als Verdränger der Depression sagen?
Ja, also einmal total gut, Alkoholprobleme sind oft nicht alleine, sondern die sind verknüpft mit einer anderen psychischen Krankheit. Oft sind das Angststörungen, Leute, die schüchtern sind oder einfach wahnsinnige Angst vor bestimmten Situationen haben, können was trinken und fühlen sich dann besser. Und bei Depressionen ist das auch so. Ich habe auch Patienten, die genau das berichten, dass sie depressiv sind und dann aber abends sich auf ihren Wein freuen oder auf ihr Bier, weil sie dann besser schlafen können und sie das irgendwie runterbringt. Das Ganze funktioniert nur nicht so wahnsinnig gut, weil erstens macht Alkohol selber depressiv. Also wenn man zu viel trinkt, dann wird die Stimmung nicht besser, sondern im Grunde zieht man sich dann runter. Viele sagen auch, dass Alkohol dann einfach auch die falschen Gefühle verstärkt. Also auch Verzweiflung verstärkt, Hoffnungslosigkeit verstärkt und auch wirklich dann gefährlich ist, weil dann auch Suizidgedanken zum Beispiel viel näher sind, wenn man viel getrunken hat. Also das ist hochriskant. Dann haben wir die Toleranzentwicklung. Wenn ich regelmäßig trinke, dann gewöhnt sich mein Körper dran und versucht, den Alkohol schneller abzubauen bzw. gegenzusteuern. Und dann brauche ich immer mehr Alkohol, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Was schlecht ist, weil mit der körperlichen Abhängigkeit auch die Gefahr von Entzugssymptomen dann steigt, dass man dann auch gar nicht mehr aufhören kann, weil man dann schwitzt, unruhig wird oder also richtig, also auch einen gefährlichen Entzug entwickeln kann. Genau, also das heißt, es ist kurzfristig oft eine nachvollziehbare Lösung, aber sie funktioniert nicht so wahnsinnig gut und bringt halt dann noch ganz andere Probleme mit sich.
Definitiv keine Dauerlösung.
Genau, genau. Also eigentlich auch kurzfristig keine wahnsinnig gute Lösung, aber man rutscht dann eben so rein. Und wenn man dann erstmal ein Alkoholproblem hat, dann ist es ja noch schwieriger, Hilfe zu suchen. Also es ist ja schon schwieriger, zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, hier, ich glaube, ich bin depressiv. Also auch da schämt man sich ja vielleicht ein bisschen. Aber wenn man da noch dazu sagen muss, und ich habe angefangen, zu viel zu trinken. Also die Schwelle wird immer höher. Man fühlt sich immer schlechter, schämt sich immer mehr und denkt dann, na, jetzt mache ich erstmal so weiter. Vielleicht fällt mir morgen eine andere Lösung ein.
Mariette Barras hat eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Guten Morgen. In meiner Familie gibt es durch die Generationen eine Tendenz zum Alkoholismus. Ich habe mal gelesen, dass es eine genetische Prädisposition geben soll. Stimmt das?
Ja, es gibt einen Risikofaktor, denn wenn man Alkohol besonders gut abbauen kann, das heißt, wenn man viel verträgt, ohne sich sehr betrunken zu fühlen, dann rutscht man leichter in so eine körperliche Abhängigkeit rein. Aber es ist, glaube ich, nicht nur so biologisch, sondern es sind natürlich auch gelernte Muster. Wenn man in der Familie gelernt hat, wenn jemand Probleme hat, dann betrinkt er sich. Oder wenn die Stimmung gut ist, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn irgendwas mit der Stimmung ist, wenn es irgendwelche Gefühle gibt, dann muss getrunken werden. Das ist natürlich ein ungesundes Verhalten, was man sich gar nicht so bewusst macht, sondern ist es einfach so, dass man denkt, zu jedem besonderen Anlass, wenn ich irgendwas Besonderes spüre, da muss ich jetzt was trinken, zum Beispiel.
Den Verstärker aufdrehen.
Genau, genau. Und so werden ja solche Gewohnheiten eben auch familiär weitergegeben. Und es ist gar nicht so einfach, sich von solchen familiären Prägungen dann zu lösen.
Leonore Decker hat eine Frage. Wie konnte es überhaupt jemals zur Erlaubnis des sogenannten begleiteten Trinkens ab 14 Jahre kommen? Sie findet das einfach unglaublich.
Ja, das ist auch wirklich unglaublich. Also vor allem, weil man weiß, je früher man anfängt, desto höher ist das Risiko, später eine Abhängigkeit zu entwickeln. Das sind einfach epidemiologische Daten, die das belegen. Ich glaube, dass vordergründig war das Ziel, den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol beizubringen. Was irgendwie, das klingt schön, aber man erreicht ja irgendwie das Gegenteil, nämlich man bringt den Kindern bei, dass Trinken einfach dazugehört. Und dann ist es einfach so ein kulturelles Ding, ich glaube, eine große Funktion des Stigmas von Alkoholabhängigkeit ist, dass man den eigenen Konsum normalisiert. Dass man sagt, das Problem haben immer die anderen. Und zu dieser Normalisierung gehört dann eben auch dazu, dass man einfach auch den Kindern dann beibringt, wie das Bier schmeckt oder so. Ich finde es wirklich absurd und ich bin froh, dass das jetzt angegangen wird, dass man mit 16 Anfang immer noch Bier und Wein trinken darf. Das halte ich immer noch für falsch. Also die WHO empfiehlt eher 20 oder 21 als Altersgrenze. Und Länder, die so eine Altersgrenze eingeführt haben, also hören die Minderjährigen nicht schlagartig auf, Alkohol zu trinken, aber der Prozentsatz an Leuten, die schon Alkohol getrunken haben vor einem bestimmten Alter, der nimmt dann einfach ab, weil es weniger normal ist. Und da könnten wir, glaube ich, tatsächlich...
Was sage ich meinen Kindern?
Ich glaube, wenn man über Alkoholkonsum spricht, dann darf man nicht nur über den Konsum und über das Weglassen von was sprechen, sondern da muss man sich fragen... Warum wird getrunken? Das hat ja gute Gründe. Feiern, fröhlich sein, Verbindung, Dinge erleben, aber vielleicht auch eben mit Gefühlen anders umgehen zum Beispiel. Also Hemmungen abbauen oder Frust vergessen und so weiter. Und eigentlich müssten wir lernen, mit Gefühlen richtig umzugehen. Und dass klar ist, dass man dafür eigentlich die Substanz nicht braucht. Das ist das, was die Leute dann berichten, die eine Abhängigkeit hinter sich haben. Das sind eigentlich die Vorbilder, die wir brauchen. Weil die können einem sagen, Wahnsinn, was ich alles weggetrunken habe. Und jetzt fühle ich mich so viel besser. Ich bin so viel besser in meinem Leben. Ich bin so viel mehr bei mir selbst. Ich weiß, was ich will. Ich kenne meine Grenzen. Ich kenne meine Schwächen. Ich kenne meine Stärken. Und eigentlich geht es darum, dass man eine stabile Persönlichkeit entwickelt, um nicht darauf angewiesen zu sein, für jedes Gefühl dann immer gleich eine Substanz zu verwenden.
Katerland ist das Thema und das Buch heute. Hier bei SR Kulturfragen, Autor Georg Schumerus. Kommen wir doch zum Thema Recovery, also Genesung. Schauen wir doch mal in den Prozess, den Sie auch beschreiben, wo Sie sagen, auch jeder kleine Schritt, jeder kleine Fortschritt ist bedeutend. Im Recovery-Prozess, was bedeutet das eigentlich, Genesung?
Ja, also früher hat man eigentlich gesagt, Genesung ist, wenn man nichts mehr trinkt. Punkt. Und dann ist man aber immer noch nicht gesund. Dann ist man erstmal trockener Alkoholiker. Und dann wartet man im Grunde auf den nächsten Rückfall oder man vermeidet den nächsten Rückfall, aber man ist immer sozusagen auch als trockener Alkoholiker quasi immer nur ein halbes Wort weg vom wieder nassen Alkoholiker. Und das ist sehr defizitorientiert. Recovery bedeutet eigentlich Gesundung und das ist so eine Bewegung, die sagt, es geht darum, sich auf den Weg zu machen. Der Weg ist das Ziel und jeder Schritt auf dem Weg zählt. Und das ist wichtig, weil es kann ja sein, dass ich eine schwere Abhängigkeit habe und es dann schaffe, dass ich keinen Schnaps mehr trinke, sondern nur noch 2 Bier am Tag. Dann bin ich zwar immer noch nicht abstinent, aber das ist immer noch viel gesünder und wahrscheinlich für mein Umfeld und alle Leute viel besser zu ertragen und für mich körperlich gesünder und so weiter. Und dann würde man auch sagen, das ist ein Schritt auf dem Weg der Recovery. Also Recovery bedeutet, dass man sich auf den Weg macht, weg vom Alkohol. Für manche Leute ist der erste Schritt, aufhören zu trinken. Und für manche ist der erste Schritt, sich überhaupt mit dem Problem befassen und sich überlegen, wie man es angehen will. Und für manche Leute ist der erste Schritt eine Trinkmengenreduktion. Viele, viele sagen, das nützt nichts, ich rutsche immer wieder rein. Deshalb hat es schon einen Grund, warum die meisten Leute sagen, mit Abstinenz fahre ich am besten. Und dann ist das der Weg zur Recovery. Aber erstmal bedeutet es, dass man sich überhaupt auf den Weg macht und sagt, mein Ziel ist es, weg von dieser Abhängigkeit zu kommen.
Eine kleine Anmerkung. Ich bin trockener Alkoholiker seit 26 Jahren und habe es halt eben geschafft, durch ein konstantes Nichttrinken, auch nicht in kleinen Mengen oder ab und zu, es wird auch kein Moncherie mehr gegessen, gehe auch gut damit um, bin immer offen damit umgegangen. Ich bin nur etwas erstaunt in dem Bericht von dem Autor. Er ging sehr schnell über das Thema alkoholfreies Bier weg, zum Beispiel. Also ich trinke ab und zu ein 0,0 Bier und ich finde, er sollte vielleicht auf den Unterschied hinweisen, dass also das angebotene alkoholfreie Bier selbstverständlich bis zu 0,5% Volumen Alkohol haben kann. Also für jemand, der alkoholfrei trinken will, der sollte halt eben dann die Variante 0,0, die hat nun halt eben fast keinen Alkohol mehr, wählen.
Ja, das ist ein total guter Hinweis. Vielen Dank. Also das ist richtig. Und für manche Leute ist schon allein die Bierflasche, das den Kronkorken aufmachen und so weiter, das setzt so viel sozusagen so das Suchtgedächtnis in Gang, dass sie dann so einen Drang haben, auch alkoholhaltiges Bier zu trinken, dass da selbst das alkoholfreie Bier keine gute Wahl ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Ich finde halt, grundsätzlich ist es gut, dass wir eine größere Auswahl an alkoholfreien Getränken haben und da gehören die alkoholfreien Biere auf jeden Fall dazu. Aber es stimmt, alkoholfrei heißt nicht, dass dann da gar kein Alkohol drin ist, sondern es darf tatsächlich ein winziger Anteil Alkohol noch drin sein, ja.
Welche Rollen spielen mittlerweile die persönlichen Geschichten, die da zum Teil auch dargestellt werden und die wir ja eigentlich alle überall auch jederzeit abrufen können? Sie sagen, das ist gar nicht so schlecht.
Nee, das ist total gut. Also gerade im Suchtbereich, es gibt zum Beispiel den Soda-Club oder es gab Sucht und Süchtig, den Podcast. Also da gibt es so viele Podcasts, wo man Leuten zuhören kann, die ein Alkoholproblem oder ein anderes Substanzproblem hatten und die jetzt darüber sprechen. Und das ist so einfach. Kann man jederzeit, das kann man beim Spazierengehen, beim Joggen, beim Bügeln, also jederzeit kann man sich das anhören und kann sich überhaupt erstmal selber dann damit in Verbindung setzen und kann gucken, hat das was mit mir zu tun? Und dann kriegt man vor allem auch andere, man hört andere Geschichten, also Geschichten von Leuten, die das geschafft haben. Und da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Leute, die ein Alkoholproblem hinter sich haben. Also ich bin froh, dass der Hörer sich vorhin gemeldet hat. Das ist ja ein Vorbild, wenn man sieht, okay, das hat jemand geschafft, der ist jetzt 26 Jahre trocken, das ist wirklich toll. Und solche Vorbilder gibt es eigentlich total häufig. Und durch die Stigmatisierung der Abhängigkeit machen wir es denjenigen oft so schwer, davon zu erzählen, weil die dann sagen, na, das binde ich jetzt niemand auf die Nase, wer weiß, wie ich dann angeschaut werde. Das behalte ich mal lieber für mich. Und das ist schade, weil solche Geschichten ja eigentlich sehr inspirierend sind. Und durch Social Media und ich finde vor allem durch die Podcasts kann man da, gibt es da sozusagen eine Abkürzung hin zu diesen Geschichten.
Sie schreiben von ehrlicher Offenbarung, die kann helfen, Isolation zu überwinden. Und die Gespräche sollten dann in der Folge privat, ruhig und lösungsorientiert geführt werden. Letzte Frage an Sie, Herr Schumerus. Wie schwer ist das?
Ich glaube, das Schwierigste ist erstmal, dass man sein eigenes moralisches sein moralisches Urteil abstellt. Also es geht nicht darum, ob jemand was falsch oder richtig macht. Denn dieses moralische, du bist böse, wenn du eine Abhängigkeit hast oder du versagst, du bist schuldig, das steht überall drüber. Das ist im Grunde der Kern der Stigmatisierung, dass man den Leuten sagt, ihr macht was falsch. Und das sorgt für die Scham, das sorgt für dieses Bestreben, es sich selber schön zu reden, weil man seinen Selbstwert einfach so ein bisschen schützen möchte. Mhm. Und es ist erstmal wichtig, dass man ganz pragmatisch das Problem benennt und dass man dann von sich spricht und sagt, ich mache mir Sorgen um dich oder ich halte das nicht mehr aus oder ich habe das Gefühl, es geht dir nicht so gut oder ich habe das Gefühl, du trinkst mehr als früher und ich wollte dir einfach anbieten, auch darüber zu sprechen. Also, dass man erstmal ein Gesprächsangebot macht und die eigene Sorge thematisiert und ein Angebot macht. Dass man am Anfang damit wahrscheinlich, dass man mehrere Anläufe braucht, weil es wirklich gar nicht so einfach ist, auf sowas dann auch einzugehen.
Also, bleiben Sie zuversichtlich, dass Sie das schaffen werden, sagt Georg Schomerus. Vielen Dank Ihnen für die spannende Stunde. Dankeschön.
Sehr gerne, Herr Marmit. Danke.
Katerland, wie wir den Alkohol feiern, aber Menschen mit Abhängigkeit ausgrenzen, wirksame Alkoholpolitik verschlafen. Das Buch von Georg Schomerus im Belz Verlag. Und je ein Exemplar heute an Evelyn Nell, an Mariette Barras und Christiane Schönberger. Allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Fragen stellen. Nächsten Sonntag Manfred Schedlowski und Gabi Miketta zu Gast. Das Buch heißt Reg dich ab. Endlich Schluss mit Ärger, Wut und Frust. Wir kennen es alle im Alltag. Wir regen uns tendenziell sehr schnell und immer mehr auf. Und warum ist das eigentlich so? Warum verlieren wir immer schneller die Fassung? Was können wir auch vielleicht dagegen tun, damit nicht jede Aufregung uns gleich den ganzen Tag verdirbt? Unser Thema in der nächsten Woche dann bei Fragen an die Autoren Manfred Schedlowski, Gabi Miketta. Freue mich auf Sie, wie immer, Sonntag 9.04 Uhr. Alle Informationen auf srkultur.de. Und für heute bedankt und verabschiedet sich Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Große Gefühle und kleine Abenteuer. Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie prägen uns unsere Geschwister? Wie zeigt sich ADHS bei Frauen? Wie beeinflusst unser Name unser Leben? Und warum kann Singen glücklich machen? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast von Das Wissen und BR Radiowissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch der Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von BR Radiowissen und Das Wissen. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds.